Und heute beginnen wir mit einem soften Einstieg. Morgen wird es dann ein bisschen schwarzbrotiger. Heute beginnen wir mit dem Propheten Jona. Das Buch Jona ist ja der Inbegriff einer Reisegeschichte. Wie übrigens alle die vier Geschichten, die wir uns angucken werden. Da geht es immer um Menschen auf einer Reise. Und das ist aber eine ziemlich spannende Reise mit unerwartetem Ausgang. Und um das so ein bisschen einzuläuten, spiele ich euch einen kurzen Videoclip vor, den ein Jugendkreis als quasi Einstieg zu dieser Predigt gedreht hat. Den ich sehr schön finde. Oder? Ganz gut gemacht. Naja, egal. Ja. Jona ist für mich tatsächlich eine der faszinierendsten Gestalten in der Bibel. Agent 00 Jona im Geheimdienst seiner Majestät, des Schöpfers des Universums. In geheimer Mission? Irgendwie schon. Aber Agent 00 Jona? Naja, eher eine echte Doppel-Null. Geradezu die Antithese von James Bond. Der Prototyp eines Antihelden. Jemand, der vor seinem Auftrag davonläuft. Wie wir das eben auch gerade in dem schönen Clip gesehen haben. Wir beschäftigen uns ja gerne mit den Glaubenshelden der Bibel. Meines Erachtens gibt es so etwas aber gar nicht. Glaubenshelden, meine ich. Es gibt nur Leute wie du und ich, die eingeladen sind, am Leben zu wachsen. Und das passiert nicht selten widerwillig. Eben wie bei Jona. Denn eigentlich macht Jona so ziemlich alles falsch, was es falsch zu machen gibt. Doch sonderbarerweise macht er es damit trotzdem irgendwie richtig. Ich mag den Kerl tatsächlich so gerne, dass ich meinen Sohn nach ihm benannt habe. Wer hört von euch Hossa Talk? Oh, eine ganze Menge. Cool. Ihr kennt dann ja meinen Sohn schon. Zumindest ab und zu kommt er ja mal vor. Genau. Bevor wir in die Geschichte richtig einsteigen werden und für die, die jetzt irgendwie denken, oh Mist, ich habe das noch nie gelesen, ich weiß gar nicht, worum es geht. Keine Angst, ich erzähle euch die Geschichte. Und ich werde sie nicht abfragen, also du brauchst keine Angst zu haben, dass du hier jetzt in eine peinliche Situation kommst. Aber ich möchte gerne noch ein paar Vorbemerkungen dazu machen. Wann das Buch Jona geschrieben wurde, ist umstritten. Fest steht bloß, dass es um 200 vor Christus schon existiert hat. Und über den Autor wissen wir so gut wie gar nichts. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es tatsächlich der Prophet Jona selber war. Eine der großen Besonderheiten dieses Buches ist, dass es mit einer Frage endet. Das gibt es in keinem anderen biblischen Buch. Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal und deswegen erwähne ich es. Aber es ist auch nicht irgendeine Frage, sondern eine, die Gott stellt und die unbeantwortet bleibt. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind und außerdem so viele Tiere. Das ganze Buch scheint geradezu zu existieren, um diese letzte Frage zu stellen. Deshalb erwähne ich es. Aber dazu später mehr. Außerdem noch ein paar Gedanken zum Wal. Ich würde gern versuchen, ein paar Steine aus dem Weg zu räumen. Der Wal. Das ist ja der Teil, für den Jona berühmt ist. Nicht wahr? Jona? Ah ja, der Typ, der vom Wal verschluckt wurde. Übrigens ist Wal eine falsche Übersetzung. Im Mittelmeer gibt es überhaupt keine Wale. Heute geht man eher davon aus, dass er eine große Haisorte gemeint sein könnte. Weil es sich so eingebürgert hat, nenne ich das Viech aber einfach trotzdem weiter Wal, wenn es euch nicht stört. Ob Wal oder Hai ist ja eigentlich auch egal. Obwohl... Das kommt raus, wenn man bei Google Wal eingibt. Aber das sind natürlich nicht die Steine, die ich aus dem Weg räumen möchte. Die erste Reaktion, die einem oft begegnet, wenn man mit dem Mann im Wal anfängt, sind rollende Augen. Come on, es ist 2015, 16, 2016. Manchmal lebe ich noch in der Vergangenheit. Aber ne, so haben wir so einen mythischen Quatsch nicht hinter uns gelassen? Ist dieser ganze Kram nicht schuld daran, dass heute sich niemand mehr mit der Bibel befassen will? Die andere Reaktion ist genau umgekehrt. Wenn die Bibel sagt, dass ein Mann von einem Wal geschluckt wurde, dann wurde ein Mann von einem Wal geschluckt. Punkt. Und wenn man verneint, dass diese Geschichte so passiert ist, wie der Autor sagt, was ist dann mit all den anderen Geschichten? Wenn du diese verneinst, verneinst du damit nicht auch alle anderen mit übernatürlichen Inhalten? Und wenn du diese verneinst, aber andere ernst nimmst, pickst du dir dann nicht bloß die Rosinen heraus? Ich weiß nicht, kennt ihr diese Art der Debatte? Was ich dazu denke, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, was du über einen Mann glaubst, der vor ein paar tausend Jahren von einem Fisch verschluckt worden sein soll. Das ändert für dein Leben quasi nichts. Wenn du nicht glauben kannst, dass so etwas tatsächlich passiert ist, dann ist es völlig okay. So ging es in der Kirchengeschichte einer Menge Menschen. Und wenn du es glaubst, ist es genauso okay. Für das, was uns das Buch Jona sagen will, macht es keinen Unterschied, ob du es als einen historischen Bericht liest oder als eine tiefsinnige Erzählung. Das Anliegen des Buches ändert sich nicht. Und das gilt übrigens für ganz viele Geschichten in der Bibel, in der übernatürliche Elemente vorkommen. Ich finde diese Debatte immer so, die bringt nichts. Und das Problem dieser Debatte ist eher, dass Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, für ein wortgetreues Schriftverständnis zu streiten, plötzlich die Frage, wie man Jona im Wal deutet, zur Hauptfrage der Geschichte erklären. So als hinge alles davon ab, ob da ein Mensch vor mehreren tausend Jahren tatsächlich in einem Fisch gesessen hätte. Es ist möglich, sich für die wortwörtlichen Fakten der Bibel zu ereifern und dabei die Reise zu verpassen, auf die uns die Geschichte von Jona schicken will. Weil man bloß noch darauf achtet, ob jemand an den Mann im Wal glaubt oder nicht. Man kann sich die Wahrheit der Geschichte von Jona, die unser Herz verändern will, wundervoll vom Hals halten, indem man alle seine Kraft darauf verwendet, zu beweisen, dass Jona wahr ist. Und das Gleiche gilt natürlich für die umgekehrte Position. Mach das nicht. Mach dich lieber mit Jona auf die Reise. Seitdem für mich nicht mehr die Frage im Vordergrund steht, ist das passiert oder ist das nur eine Geschichte? Seitdem spricht die Bibel wieder in einer Art zu mir, die ich vorher, als ich immer mich nur gefragt habe, ist das passiert, ist es nicht passiert, was sind die Argumente dafür und bla. Seitdem spricht sie wieder zu mir, das ist fantastisch. Weil die Bibel will uns auf eine Reise schicken, davon bin ich überzeugt. Macht euch auf die Reise mit diesem Buch. Also nochmal. Es ist mir tatsächlich egal, ob du an den tatsächlichen Mann im Fisch glaubst oder nicht. Ob dein Herz weicher wird, das ist mir nicht egal. Und damit sind wir mitten im tatsächlichen Thema dieser wundervollen Geschichte angekommen. Denn das Buch Jona versucht, die Frage zu beantworten, wie man ein Mensch wird, der die Welt nicht mit negativer Gläubigkeit erfüllt, sondern mit erlöster. Und deswegen ist es meines Erachtens einer der wichtigsten Texte der jüdischen Bibel. Gerade für uns heute. Leider wird er außerhalb von Kindergottesdiensten kaum noch beachtet. Oder wann hast du das letzte Mal eine Predigt über Jona gehört? lest dieses Buch ruhig mal. Es hat nur 4 Kapitel. Das hat man in 20 Minuten gelesen. Und es ist wahrhaftige Weltliteratur. Das ist so geil. In unseren heiligen Schriften steckt Weltliteratur. Daran denken wir meistens gar nicht mehr. Aber fangen wir endlich an. Also, es geht los. Stechen wir in See. Ich lese die ersten 4 Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Was für ein Auftakt einer Geschichte. Jona erlebt das, was sich jeder fromme Mensch wünscht. Gott redet zu ihm. Eine Art Epiphanie vielleicht. Gott ist plötzlich nicht mehr nur jemand, an den man glaubt, zu dem man betet, den man um Hilfe anruft, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Gott ist auf einmal zum Greifen nah. Er redet mit ihm und er gibt ihm einen Auftrag. Und was ist das Erste, was Jona tut? Er haut ab. Er chartert ein Schiff, um Gott aus den Augen zu kommen. Er gibt richtig Geld aus. Ist das nicht wundervoll? Kein Zögern, kein Abwägen. Er stellt sich noch nicht mal die Frage, wie das funktionieren soll, Gott aus den Augen zu treten. Egal. Gott sagt, geh nach Ninive. Und Jona läuft schnurstracks in die andere Richtung. Eine größere Niete hätte sich der liebe Gott für diesen Job wohl kaum aussuchen können. Jona singt das Kinderlied genau andersrum. Ich will nicht tun, was Gott sagt. Ich will nicht tun, was Gott sagt. Und das ist unser Held. Ist das nicht geil? Das ist der Held einer biblischen Geschichte. Die Bibel ist so herrlich unfromm. Unglaublich. Unglaublich. Das ist unser Held. Und seine Entschlossenheit, die beeindruckt mich irgendwie. Der ist echt entschlossen. Nicht das tun, was Gott sagt. Aber anscheinend ist Gott genauso entschlossen, Jonas Entschlossenheit zu ignorieren. Und auch das beeindruckt mich. Letztlich scheint sich die ganze Story um die entgegengesetzte Entschlossenheit dieser beiden ungleichen Protagonisten zu drehen. Okay, wie geht die Geschichte weiter? Ich erzähle es euch schnell. Jonas soll also in die Stadt Ninive gehen, den Inbegriff der Gottlosigkeit, um ihr das göttliche Strafgericht anzukündigen. Zu eurer Information, Ninive lag im heutigen Irak und war die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, einer militärischen Großmacht, die damals den Schatten der Angst über den ganzen Nahen Osten geworfen hat. Also das war nicht irgendeine Stadt, sondern die Hauptstadt, das war der Todesstern. Das war der Todesstern. Oder so als würde Jona im Dritten Reich nach Berlin geschickt werden. Oder von mir aus stell dir vor, Gott würde dich in die Hauptstadt des Islamischen Staates schicken. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nach Ninive wird er geschickt, doch nach Tarsis flieht er. Tarsis liegt an der Südspitze Spaniens. Das heißt nicht nur diametral in entgegengesetzter Richtung zu Ninive, sondern im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der damals bekannten Welt. Von Jerusalem brauchte man ungefähr 1,5 Jahre mit dem Segelschiff bis nach Tarsis. Was ihr eine Vorstellung habt. Der war richtig auf dem Weg, weit weg. Naja, und Jonas Fluchtversuch wirkt auf den ersten Blick etwas absurd. Wohin sollte man vor Gott fliehen können, der die ganze Welt geschaffen hat? Aber darüber scheint Jona nicht nachzudenken. Er will nur eins, möglichst weit weg von dem Ort, zu dem Gott ihn geschickt hat. Wie dem auch sei, aus der Flucht übers Meer wird nichts. Jedenfalls nicht so richtig. Gott lässt einen Sturm aufkommen. Der Schiffbruch erscheint unaufhaltsam. Die Seeleute flehen ihre Götter um Rettung an. Und nur Jona schläft im Inneren des Schiffes. Der Kapitän muss ihn eigens aufwecken. Und die Seeleute werfen das los, um herauszubekommen, ob einer der Passagiere Schuld an dem Unheil trägt. Und wie könnte es anders sein? Das Los fällt auf Jona. Und wiederum ist bemerkenswert, wie entschlossen Jona ist, Gottes Willen zu entkommen. Die Seeleute bieten an, ihn zurück ans Land zu rudern. Aber er will lieber sterben, als klein beizugeben. Der will lieber sterben, als Gottes Willen zu tun. Er schlägt vor, dass sie ihn ins Meer werfen sollen, was die unfrommen Seeleute erstmal ablehnen, aber in ihrer Not dann schließlich doch tun. Sofort hört der Sturm auf. Ein großer Fisch verschluckt den Propheten. Er überlebt im Bauch des Tieres, betet ein Kapitel lang einen Dankespsalm und wird nach 3 Tagen an die Küste Ninives gespuckt. Nun wiederholt sich Gottes Auftrag an ihn und dieses Mal geht er tatsächlich nach Ninive und predigt. Die Stadt werde in 40 Tagen untergehen. Überraschenderweise hören die Menschen auf ihn. Der König, das ganze Volk und sogar die Tiere beginnen zu fasten und Bußgewänder anzulegen. Gott reut seinen Entschluss und er verschont die Stadt. Das missfällt Jona. Wieder will er sterben. Der will in diesem ganzen Buch ständig sterben. Das ist total geil. Dieser Satz kommt mindestens 4-mal oder sogar öfters, ich weiß nicht, aber mindestens 4-mal vor. Ich will sterben. Jona verlässt die Stadt und setzt sich bequem unter ein selbstgebasteltes Laubdach, um zu sehen, ob der Untergang vielleicht doch noch kommt. Das ist auch klasse zu lesen. Lest das mal. Das wirkt beinahe so, als wolle er die Apokalypse mit so einer Tüte Popcorn sich angucken irgendwie. Und Gott lässt dann eine Rizinusstaude wachsen, die Jona Schatten spendet und unter der er Siesta halten kann. Und das freut den Propheten. Aber am nächsten Morgen nagt ein Wurm an der Wurzel des Strauches, sodass er eingeht. Der heiße Ostwind plagt Jona. Frustriert wünscht er sich abermals den Tod. Worauf Gott zu ihm sagt, dir tut es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind und außerdem so viele Tiere. Und so endet das Buch. Das Buch Jona endet tatsächlich mit den Worten und außerdem so viele Tiere. Was ein Knaller, oder? Was für ein Showdown! Was für ein großartiges Stück Literatur. Also wenn ich sowas lese, frage ich mich immer, wie man die Bibel langweilig finden kann. Was für eine Story! Und was für ein Ende! Und außerdem so viele Tiere. Sagenhaft. Was für eine wahnwitzige Geschichte. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel davon historisch ist, wie viel davon wirklich passiert ist. Aber das Ganze ist ja auch nicht wirklich als ein historischer Bericht angelegt. Die offene Frage am Schluss macht deutlich, dass das Buch Jona eher zum Genre der religiösen Lehrerzählungen gerechnet werden will. Es ist so etwas wie eine Sophies Welt des Ersten Testamentes. Ob du darin also ein historisches Geschehen siehst oder es lieber so wie ich als einen Höhepunkt jüdischer Geschichtenerzählkunst liest. Letztlich bleibt sich das gleich. Die Kraft des Buches Jona liegt nicht in den Fakten, sondern in dem, was es uns vermitteln möchte. Und auch in dieser letzten Frage. Und es fällt doch sofort auf, dass hier eben keine Lebensgeschichte erzählt wird. Jener Jona, Sohn des Amittai, mit dem unser Protagonist im ersten Vers identifiziert wird. Das ist zwar ein biblischer Prophet, der in 2. Könige 14 erwähnt wird und wohl so um 750 vor Christus gelebt hat. Aber all das verrät uns der Verfasser des Buches nicht. Sein Jona ist seltsam geschichtslos. Wir erfahren weder, wo er herkommt, noch wo er nach der Klimaxfrage des Buches hingeht. Der ganze Tenor der Geschichte hebt darauf an, Jona zum Jedermann zu machen. Er steht für dich und für mich. Er ist eine archetypische Figur, die unser Leben bebildern soll. Seine Reise ist unsere Reise. Und seine Flucht ist unsere Flucht. Vielleicht glaubst du ja gar nicht an Gott und kannst daher nicht viel mit dem Gedanken anfangen, vor Gott wegzurennen. Dann setze für Gott das Wort Leben ein. Ich denke, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der nicht in irgendeiner Form vor irgendetwas weggelaufen ist. Vor einem Teil seiner Biografie, vor Ängsten, Sehnsüchten, vor Lügen oder vor Wahrheiten, vor Schuldgefühlen, Verantwortung, vor dem, was er ist oder nicht ist oder gerne sein würde. Es ist eine der scharfsinnigsten Analysen der Bibel, dass sie die Existenz des Menschen wieder und wieder nicht nur als flüchtig, sondern geradezu als auf der Flucht begreift. Als ein krisenhaftes, festgeranntes Dazwischen. Irgendwo zwischen Schein und Sein. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Selbstbild und Fremdwahrnehmung. Wunsch und Realität. Jona flieht hier sehr bewusst, was die Dramatik der Geschichte verstärkt. Bei den meisten von uns dauert es viele Jahre oder Jahrzehnte, bis wir diese getriebene Seite an uns entdecken und bereit sind, sie uns einzugestehen. Also, wovor fliehst du? Verzeih mir bitte diese dreiste Frage, aber über Jona zu sprechen und sie nicht zu stellen, hieße, über Mathematik zu reden, ohne Zahlen zu gebrauchen oder so. Wovor fliehst du? Jeder Mensch flieht vor etwas. Was macht dir Angst? Was hält dich ruhelos? Was macht dich zu einem Getriebenen? Wovor fliehst du? Ich fliehe zum Beispiel immer wieder vor meiner eigenen Unmöglichkeit, Gott zu fassen. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist so. Ich bin ein sehr kopforientierter Mensch und mir fällt das unglaublich schwer, es gibt ja so manche Christen, die können so Lobpreislieder und die gehen darin völlig auf. Fällt mir sehr, sehr schwer. Bin ich so der emotionale Mensch? Ist ja auch nicht schlimm. Bin mehr ein Kopfmensch. Aber ich merke, ich bin da immer wieder auf der Flucht und gleichzeitig sehne ich mich, Gott auf eine andere Weise zu berühren, als nur über ihn nachzudenken. Also, wovor fließt du? Was ich am Buch Jona mag, ist, dass es mir diese Frage ohne erhobenen Zeigefinger stellt. Letztlich wird die Flucht des Propheten nämlich nicht bewertet. Interessanterweise wird sie nicht bewertet, an keiner Stelle. sondern einfach nur beschrieben. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Daran lässt der Text überhaupt keinen Zweifel. Aber gleichzeitig scheint es der Weg zu sein, den Jona gehen muss, um an sein Ziel zu gelangen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Jona musste vor Gott weglaufen, um ans Ziel zu kommen? Das klingt fast wie eine Ketzerei, nicht wahr? Aber es stimmt. Jedenfalls, wenn man den Text nicht bloß mit einer oberflächlichen Law-and-Order-Brille liest. Was meine ich damit wieder? Man neigt schnell dazu, die Geschichte von Jona auf den Auftrag zu reduzieren, in Ninive zu predigen. So als ging es in dem Buch bloß um etwas, was sich Gott in den Kopf gesetzt hat. Und wenn man aus dieser Richtung schaut, dann kann man sich natürlich herrlich über diesen ungehorsamen Propheten echauffieren. Da kann man feurig davor warnen, Gottes Wege ja nie zu verlassen, um nicht im Bauch eines Walfisches zu landen. Kennt ihr noch das alte Kinderlied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Ja, das gibt es wirklich. Das habe ich nicht erfunden. Diese in eine liebliche Melodie verpackte, unsägliche Drohung, mit der man früher versucht hat, Kinder in der Kirche einzunorden. Ich bin mir ja nicht sicher, was Jesus zu dem Lied sagen würde, aber ich vermute, es hätte etwas mit Mühlsteinen um den Hals und tiefen Flüssen zu tun. Aber das meine ich mit Law and Order Blick. Wenn man Jona lediglich zu einer widerspenstigen Figur auf Gottes Schachbrett degradiert, die letztlich ausführen muss, wozu die göttliche Hand sie zwingt, oder der ansonsten im wahrsten Sinne des Wortes untergehen muss. Missverständlicher kann man dieses wundervolle Buch wohl kaum deuten. Denn das Ziel von Jonas Reise ist ja gar nicht Ninive. Das ist bloß eine Zwischenstation. Nicht Jona soll irgendwo landen. Gott möchte landen. Und zwar in Jonas Herz. Dieser wunderschöne Dialog am Ende des Buches, wo Jona seinen ganzen Frust darüber herauslässt, dass Gott Ninive verschont hat und wo er Gott ins Gesicht brüllt, dass er es ja gleich geahnt habe, dass Gott zu gütig sei, um den Niniviten zu geben, was sie gefälligst verdient hätten. Und wo er uns damit endlich den Grund für seine waghalsige Flucht verrät. Nämlich, dass er lieber sterben wollte, als Gott so zu nehmen, wie er ist. Dieser wundervolle Dialog, der in der zitierten letzten Frage Gottes an Jona mündet. Hier wird die Zielgerade von Gottes Reise mit Jona markiert. Nach all dem Hin und Her, der hektischen Flucht, der Seenot, dem über Bord geworfen werden, den 3 Tagen Aufenthalt im Inneren eines Fisches, den genervten Gerichtsandrohungen im Herzen von Sin City, dem bangen 40-tägigen Warten darauf, ob sich Gott wohl an das halten würde, was er angekündigt hatte, und einer wundersam gewachsenen und wieder verdorrten Rizinusstaude. Nach all dem ist Jona endlich soweit, echt zu werden, die Hosen runterzulassen und damit den Blick von sich selbst weg und auf Gottes Herz zu werfen. Dir tut es um den Rizinusstrauch leid, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind und außerdem so viele Tiere? Es ist, als würde Gott sagen, lieber Jona, so lange kennen wir uns, so viel haben wir miteinander durchgemacht. Wann lässt du mich endlich in dein Herz? Ich bin kein Gedanke, ich bin keine Weltordnung, ich bin niemand, der gepriesen werden muss. Ich bin die Güte, die Barmherzigkeit, Die Liebe. Die Liebe, die sogar deinen Feinden gilt. Denkt mal darüber nach, was es bedeutet, dass das Buch Jona in den Kanon, der erst in den jüdischen Kanon in der Bibel aufgenommen wurde. Ein Buch, das davon spricht, dass Gott die Feinde dieses Volkes liebt und verschont. Das ist ein Hammer. Also die ganze Botschaft dieses Buches ist so eben unimperialistisch, ist so darauf bedacht zu sehen, dass Gott die liebt, die Israel überhaupt nicht lieben kann. Und diese Juden haben dieses Buch mit in ihre Heilige Schrift aufgenommen. Die Bibel ist so außergewöhnlich in der Auswahl von den Schriften, die sie mit hineingenommen hat. Das ist so faszinierend. Ja, da gibt es auch die kriegstreiberischen Schriften, die sagen, metzel die ganzen Feinde nieder und so weiter. Aber zwischendrin findest du ein Buch wie Jona. Und das findest du in keiner anderen heiligen Schrift. Das ist schon außergewöhnlich. Lieber Jona, ich bin die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe. Die Liebe, die sogar deinen Feinden gilt. Und wenn es stimmt, dass Jona ein Jedermann ist, wenn das stimmt, dann sind letztlich wir damit gemeint. Du nicht. Und die Reise des Jona steht für unsere eigene Reise. Seine Umwege sind unsere Umwege. Sein verzweifeltes Gott gerade rücken wollen. Sein Ärger darüber, dass Gott so ganz anders ist, als er ihn haben will. Sein klägliches daran scheitern. Das alles ist unsere Geschichte. Aber das Tröstliche daran ist eben, unsere Umwege gehören dazu. Nochmal, ohne Jonas Flucht gäbe es nicht den Augenblick am Ende der Geschichte, an dem Gottes Herz für ihn greifbar wird. Gottes Liebe kann man nicht erklären, solange man nicht an den eigenen Lebensthemen gescheitert ist, voller Hybris geflohen, Schiffbruch erlitten und trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass Gottes Beistand einfach nicht abzuschütteln ist. Bis dahin bleibt das Gerede über Gottes Liebe Theorie, ohne jede Kraft. Liebe muss erfahren werden, sonst sind es bloß 5 Buchstaben. Und das Buch Jona hat die gleiche Botschaft wie das Neue Testament. Und die besteht ja gerade darin, dass es eben keine Schrift für Sieger ist, sondern für Verlierer, für Nieten, für Doppelnullen, für Leute auf der Flucht. Das Evangelium erlaubt uns, unsere Flüchtigkeit einzugestehen. Es mag überraschen, aber wir kommen gerade nicht zu Gott, indem wir alles richtig machen, sondern dadurch, dass wir wie Jona Fehler begehen. Das ist herausfordernd. Das zu glauben ist herausfordernd. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und wenn ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn anschaut, so entdeckt nur der, der gegangen ist, das wundervolle Vaterherz Gottes. Der, der alles richtig gemacht hat und zu Hause geblieben ist, der hat sein großes Problem damit. Der alte Spruch ist einfach wahr. Wer nie vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke. Ja, der braucht ein bisschen. Aber ist gut. Wer nie vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Wenn wir etwas von Jona lernen können, dann dies. Der wahre Weg zu Gott wird immer auch mal wieder von ihm wegführen. Zumindest gefühlt. Denn wie wir an Jona sehen, ist Gott ja nicht loszukriegen. Aber wir müssen unsere Kämpfe mit Gott kämpfen. Das ist in der ganzen Bibel so. Nimm wen du willst. Abraham, Jakob, Moses, Hiob, Petrus, Paulus. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Kampf mit Gott. Oder damit, was er für Gott hielt. Denn Gottes Werben um unser Herz hat nur eine Chance, wenn wir an unseren eigenen Göttern scheitern. Und diese eigenen Götter, die können oft ein furchtbar frommes Gesicht haben, sodass man den Unterschied kaum bemerkt. Jona war ja eben kein Atheist, sondern ein Prophet. Ein Mann Gottes. Trotzdem hatte er eigentlich keine Ahnung, wie Gott wirklich ist. Das ist das Faszinierende. Gottes Barmherzigkeit mit dem verhassten Feind machte ihm Angst, machte ihn wütend. So einen Gott wollte er nicht. Aber genau dieser Gott bleibt hartnäckig an ihm dran. So lange, bis Jona bereit wird, in das wahre Gesicht Gottes zu schauen. In die Barmherzigkeit. Was sind deine Götzen? Was hindert dich daran, Gott als Barmherzigen zu erleben? Das sind die Fragen, die uns das Buch Jona stellt. Vielleicht wirst du sie nicht sofort beantworten können. Und das ist okay. Manche Fragen brauchen Luft, bis sie sich entfaltet haben. Jona brauchte einen Sturm, einen Wal, eine Stadt voller Arschlöcher, die sich dummerweise gar nicht wie Arschlöcher benahmen. Und eine wundersam gewachsene und wieder eingegangene Rizinusstaude. Bis er so weit war, dass er diese Frage Gottes an ihn hören konnte. Ich finde das wirklich elementar. Wir denken oft, ja, ich bin ja Christ geworden, jetzt bin ich Christ, aber das war der Anfang des Weges. Also, was sind deine Götzen? Was hindert dich daran, Gott als den Barmherzigen zu erleben? Lass uns eine Minute stille sein. Und dieser Frage nachlauschen. Was sind deine Götzen? Was hindert dich daran, Gott als Barmherzigen zu erleben? Wenn dir was eingefallen ist, dann schreib dir das doch auf. Darüber kannst du ja mal mit Gott reden. Oder sprich mit jemandem drüber. Aber geh dem ruhig mal nach. Okay, ich ende damit mit dem großen anderen Ruf, den uns das Buch Jona zuruft. Das Buch Jona ruft uns zu, sei getrost, Gott kommt mit dir ans Ziel. Denn egal wo du bist, auf hoher See, inmitten des verschlingenden Meeres oder sogar im finsteren Inneren eines Wals, ob du komplett in der entgegengesetzten Richtung rennst, als die, in die Gott gesagt hast, wo du gehen solltest. Gott ist immer schon da. Gott geht mit dir. Er sieht dich. Er hält dich. Und er steht das mit dir und führt dich durch. Er glaubt daran, dass er dich auf den rechten Weg führt, wie es der Psalm 23 sagt. Gott schafft das. Das sagt das Buch Jona. Gott schafft das mit dir. Seine Barmherzigkeit ist dir nirgendwo auf der Welt fern. Nirgendwo. Amen.